Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 87. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute darf ich mal wieder sprechen mit einem kreativen Tüftler, einem experimentierfreudigen Selbermacher, einem leidenschaftlichen Technikenthusiasten. Viele würden ihn jetzt wahrscheinlich als 3D-Maker bezeichnen. Für mich ist der Begriff hier im konkreten Fall etwas irreführend, denn was er seit Jahren treibt, ist dem Hobbybereich eigentlich längst entwachsen. Sein Know-how in Sachen Kunststoffdruck und Konstruktion ist maximal beeindruckend und beim Anblick seines Maschinen- und Materialparks wird, glaube ich, so manches Forschungsinstitut blass vor Neid. Ich rede von Stefan Herrmann. Bekannt ist er unter anderem für seinen wärmstens zu empfehlenden YouTube-Kanal CNC Kitchen. Kurze Warnung am Rande, wer sich da reinklickt, sollte unbedingt viel Zeit mitbringen. Das Ganze hat nämlich einen hohen Suchtfaktor. Das ist genauso fesselnd wie der Kanal Lewis Engineering von Lewis Marx, den ich in Folge 76 habe begrüßen dürfen. Lewis und Stefan verfolgen zwar nicht das gleiche Konzept, eines aber haben sie gemeinsam. Ihre Arbeit bewegt sich manchmal im Grenzbereich zwischen Genie und Wahnsinn. Stefan habe ich heute eingeladen, weil er auf die vermeintlich irrsinnige Idee kam, einen Kunststoffdrucker als Spritzgießmaschine zu nutzen. Ich meine nicht, dass er nur die Formen druckt, das machen andere auch, das ist in der Industrie tatsächlich schon einigermaßen verbreitet. Nein, er pumpt auch den Kunststoff via Hotend in die gedruckte Form. Klingt einfach, ist es aber nicht. Details wird er uns nun selbst verraten. Guten Morgen, Stefan. Lass uns anfangen mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und wo willst du hin?
Guten Morgen, Stefan. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Genau, du hast mich im Grunde schon ganz gut vorgestellt. Mein Name ist Stefan Herrmann. Ich bin 36 Jahre alt. Ich betreibe seit 7 Jahren den YouTube-Kanal CNC Kitchen, wo ich im Grunde mein Hobby so ein bisschen zum Beruf gemacht habe. Vom Beruf her bin ich eigentlich Maschinenbauingenieur. Ich arbeite seit 17 Jahren bei einem großen deutschen Luftfahrtzulieferer und war viele Jahre dort in der Strukturauslegung, Struktursimulation tätig, habe Flugzeugfahrwerke berechnet und diverse Dinge da außenrum. Bin dann irgendwann bei uns in der Firma auch in die Forschung gerutscht und mache eigentlich seit 8 Jahren, ich will gar nicht mehr hauptberuflich, aber zumindest ein paar Tage die Woche Forschung, auch in der additiven Fertigung, aber dort Metall. Wir haben ein paar Titan-3D-Drucker bei uns am Standort und sind da so ein bisschen die Speerspitze der Technologie, wo es darum geht, wie kann ich Metallen gedruckte Bauteile ins Flugzeug bringen und aber auch zertifizieren. Und das hat mich viele, viele Jahre beschäftigt. Mhm. Musste ich leider die letzten Jahre ein bisschen runterfahren. Dafür ist der YouTube-Kanal etwas größer geworden. Aber quasi mein Hobby und mein richtiger Beruf, die gehen beide so in die Richtung, dass ich einfach Ideen habe, die ich dort umsetzen kann und austüfteln kann, um am Schluss, ich sag mal, alleine schon meine eigene Wissensgier zu befriedigen. Mhm. Und ich sag mal, der YouTube-Kanal hat auch dazu geführt, dass ich von dieser Wissensgier auch leben kann und Leute finden konnte, die selbst fasziniert sind von den Fragen und sich darüber freuen, wenn die auch jemand beantwortet und so ein bisschen auch vielleicht in einem deutschen Ingenieursstil. Genau. Ansonsten, ich bin verheiratet, habe ein Kind. Und irgendwie ist mein Hobby zum Beruf geworden, obwohl ich nicht selbstständig sein wollte.
Verrätst du uns den Namen deines Arbeitgebers?
Das ist Liebherr Aerospace in Lindenberg.
Okay. Gut, wie in der Anmoderation erwähnt, du hast versucht, einen 3D oder verschiedene 3D-Drucker als Spritzgießmaschinen zu nutzen. Erlaub mir die provokante offene Frage, was soll das? Also, weil eigentlich kombinierst du ja nur die beiden Nachteile der beiden Verfahren. Beim Spritzgießen, ja, okay, ich brauche eine Form, die ist teuer, aber damit kann ich dann in schneller Taktung Massen herstellen. Auf der anderen Seite, der 3D-Drucker, ich brauche keine Form, ich kann filigrane Bauteile herstellen, brauche dafür aber ziemlich viel Zeit. Du kombinierst diese beiden Teile. Was soll das?
Ich sag mal, das, was mich immer fasziniert, ist, Dinge einfach selber zu machen. Und ich habe keine Spritzgussmaschine daheim, ich habe aber 3D-Drucker zu Hause und hatte auch 3D-Drucker, um Formen zu drucken. Und ich sag mal, ganz stumpf wollte einfach mal selber Spritz gießen und habe mir dann überlegt, naja, macht denn das überhaupt Sinn oder in welche Richtung könnte das Ganze Sinn machen? Und natürlich ist einerseits die Zugänglichkeit das, was das Ganze vielleicht dann doch wieder sinnvoll macht, weil im Grunde haben sehr viele Bastler und auch viele Firmen heutzutage 3D-Drucker am Standort oder zu Hause und haben vielleicht immer mal wieder die Notwendigkeit, kleine Spritzgussteile herzustellen. Und ich habe mich einfach dafür interessiert, kann ich denn den 3D-Drucker einfach benutzen, um Kunststoff in eine kleine Form reinzupressen, um dort Spritzgussteile draus zu machen. Ob das Ganze am Schluss super sinnvoll ist oder nicht, ich sag mal, das ist erstmal immer so ein bisschen eine zweite Frage. Das, was mich, ich habe es ja vorher schon erwähnt, so fasziniert auch an der Arbeit, die ich mache, dass ich auch manchmal blöde Ideen haben kann und aber Leute sich vielleicht schon mal dasselbe gestellt haben oder vielleicht genau diese Frage haben, ja, warum kombinierst du das Ganze? Das macht doch gar keinen Sinn. Und ich vielleicht dann am Schluss doch zeigen kann, Mensch, in diese oder jene Richtung macht das Ganze Sinn oder vielleicht, ich, wie man es auch gesehen hat, ich habe Probleme, es ist vielleicht am Schluss doch gar nicht so sinnvoll. Es geht ja darum, einfach eine Frage zu beantworten und die muss ja immer nicht nur positiv sein, ja, funktioniert alles, sondern der Weg ist das Ziel und das Herausfinden der Problematiken kann ja auch schon am Schluss die Wissensgier stillen. Und ich glaube, das war so ein ganz schönes Projekt, wo auch in diese Richtung gegangen ist.
Absolut. Wie gesagt, ich habe das Video mit großer Begeisterung mir angeguckt, habe dabei viel lernen können, obwohl vielleicht auch nicht alles geklappt hat. Dazu kommen wir noch. Aber die Teile, wenn das alles funktioniert hätte und es hat in Ansätzen, hat es funktioniert vielleicht hier und da nicht ganz so gut, wie du es dir selbst gewünscht hättest. Ja. Angenommen, es hätte perfekt funktioniert. Welche Vorteile hätten die von dir spritzgegossenen Teile im Vergleich zu denen, die auf klassischer Weise im 3D-Drucker entstehen?
Ich glaube, viele haben sich gedacht, Mensch, jetzt benutzt er einen Harzdrucker, um quasi Formen herzustellen. Warum hat er auch nicht den Harzdrucker benutzt, um direkt diese Bauteile herzustellen? Und ich glaube, gerade eben auch bei der Größe der Bauteile, die ich hergestellt habe, ist sowas natürlich sehr naheliegend. Für mich sind aber, ich sag mal, die ganzen Fotopolymere, die beim Harzdruck eingesetzt werden, immer so ein bisschen eine Blackbox. Da weiß man nicht so ganz, wie sind wirklich die Materialeigenschaften, wie verhalten sie sich über die lange Zeit und so weiter und so fort. Und das sind die Thermoplaste, die wir schon seit sehr, sehr vielen Jahren verwenden, sehr bekannt in den Eigenschaften. Und deshalb macht das natürlich Sinn, vielleicht eine Thermoplast zu nutzen, um ein Bauteil herzustellen, als ein Harz für gewisse Anwendungsfälle, wo das vielleicht nötig sein könnte. Und da ist der Spritzguss natürlich wieder toll. Dann gehe ich natürlich wieder in die andere Richtung. Naja, warum hast du denn dann keinen FDM-Drucker, keinen Filamentdrucker benutzt, um die Bauteile herzustellen? Da habe ich aber immer so ein bisschen das Problem, bei vielen Materialien ist einfach die Festigkeit, speziell zwischen den Schichten, gar nicht so gut. Mhm. Und viele wünschen sich ja immer beim Filamentdruck eine Festigkeit, Festigkeit wie Spritzgussteile und ich sag mal, so kann man das beides dann ein bisschen miteinander verbinden. Filamentdruck hat eben auch noch den Nachteil, ich habe nicht nur die Schichthaftungsprobleme, sondern ich habe auch grundsätzlich die Schichtproblematik. Das heißt, die Auflösung der Bauteile und die Oberfläche ist natürlich nicht super schön. Da kann ich natürlich mit einer Spritzgussform dann erstmal vielleicht eine bessere Oberfläche herstellen, die eben ist, aber vielleicht auch dicht ist, dicht in Hinsicht Gase und auch Flüssigkeiten. Und natürlich eine Sache, die hat am Schluss leider nicht mehr funktioniert, weil ich ein paar technische Probleme hatte, ist quasi andere Bauteile in dieses Spritzgussteil reinzumachen. Also Overmolding, ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch dazu sagt. Das kann ich mit einem klassischen FDM-Druck vielleicht so ein bisschen machen, indem ich den Druck pausiere, ein Bauteil einlege und dann wieder weiter druck. Bei gewissen Hinterschnitten funktioniert das aber auch nicht. Mit meinem Harzdruck funktioniert es einfach komplett gar nicht. Und da habe ich mir auch gedacht, Mensch, vielleicht gibt es gewisse Anforderungen, wo ich eben ein klassisches Bauteil, was weiß ich, bei mir war es ein Sechskantschlüssel, mit Kunststoff überspritzen möchte. Und da würde sowas natürlich auch vielleicht Sinn machen, aber es hat natürlich alle die ganzen Limitierungen, die am Schluss auch, die ich gemerkt habe, die einfach mit dem Prozess gekommen sind.
Genau, dazu kommen wir noch, aber ja. Du hast es sehr schön erklärt, theoretisch könnte das Ganze Sinn machen. Bessere Oberflächen, bessere Schichtanbindung, ja. Bekannteres Material könnte sinnvoll sein, deshalb lass uns in den Produktionsprozess einsteigen, lass uns mit der Form beginnen. Welches Druckverfahren hast du dazu genutzt und welches Material?
Genau, ich habe SLA benutzt, also im Grunde ein Fotopolymer-Harzdruck und habe dort im Speziellen ein Material genutzt, das glaskugelverstärkt ist. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits muss natürlich diese Form den Temperaturen auch standhalten. Das ist nicht nur die Temperatur, die quasi das Material hat, wo es in die Form dann eben auch eingespritzt wird, sondern eben auch die Düse an sich, wo ich quasi das Ganze draufdrücke. Und am Schluss sind beim Spritzguss einfach immer sehr hohe Drucke involviert. Und diese Drücke involviert. Und diese Drücke führen natürlich dazu, dass sich ein eher weiches Material verbiegen würde, deformieren würde. Das führt dazu, dass ich vielleicht durch meine Trennschicht durchspritze, so ein bisschen Flashing, ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch, ich lebe zu sehr in meiner englischen Bubble drin, dass quasi das Material nicht in der Form drin bleibt und so weiter und so fort. Und dieses glasverstärkte SLH-Harz von Formlabs, das ich da genutzt habe, das bringt eben diese ganzen Eigenschaften mit sich. Das ist über 200 Grad temperaturbeständig. Das hat ein E-Modul von 10.000, was ein Wert fünffach über dem ist, was andere Harze haben und eben auch viel schon, ich sag mal, wirklich von klassischen Spritzgießern auch genutzt wird, um Prototyping für kleinere Spritzgussformen zu machen. Und das hat soweit wirklich sehr gut funktioniert.
Okay, beeindruckend. Falls jetzt von den HörerInnen jemand in deine Fußstapfen treten will und auch Formen drucken will, gib uns bitte mal ganz kurz ein paar Konstruktionstipps. Worauf ist zu achten?
Ich bin natürlich nicht der gelernte Spritzgussformkonstrukteur, sondern darum muss man das Ganze auch mit so ein bisschen Vorsicht beachten. Aber natürlich, ich sag mal, die Basics, speziell wenn es eben auch darum geht, den quasi als Maschine an sich, die das Material in das Bauteil reinspritzt, einen 3D-Drucker zu nutzen, ist natürlich nicht zu groß. Wir kommen da nachher noch drauf. Ich kann einfach nicht sehr viel Material in kurzer Zeit dort reindrücken. Ich sage, eines der wichtigsten Dinge, die mir aufgefallen sind, erst als ich es wieder selber auch gemacht habe, ist, dass man Entformungsschrägen benutzen sollte. Weil überall, wo ich keine Entformungsschrägen dran habe, bekomme ich das Bauteil später sehr, sehr schwer wieder aus der Form raus. Mhm. Und dann sind es eben so grundsätzliche Sachen. Das heißt, Führungsbolzen, dass ich die beiden Formhälften schön aufeinandersetzen kann, dass sie nicht zueinander verschoben sind. Ich wusste natürlich, dass vielleicht der Kunststoff, den ich einspritze, auch später an der Form haftet. Das heißt, ich habe mir direkt schon überlegt, Mensch, wie kann ich diese zwei zusammengeklebten Formen wieder auseinander machen und habe da eben Schlitze an die Seite reingemacht, um im Schraubenzieher reinzugehen. Und natürlich auch, ich sag mal, die Position, wo ich den Kunststoff einspritze. Ich sag mal, ich habe das bei mir ganz einfach gewählt und habe auf einer Seite reingespritzt. Es ist aber sicherlich nicht so, wie es ein gelernter Formenbauer vielleicht am Schluss machen würde. Aber ich sag mal, am Schluss ist es auch für mich so ein bisschen das Learning by Doing. Und wenn was nicht funktioniert, bin ich eigentlich auch ganz glücklich drüber, weil dann habe ich was gelernt, dass ich es vielleicht anders machen muss. Ein großes Thema, wo ich glaube, wo ungefähr 90% der Kommentare auf diesem Video dann am Schluss hingedeutet haben, waren, als ich Probleme hatte, den Kunststoff in die Form reinzubekommen, Mensch, du hast doch an der einen Seite quasi die Einspritzöffnung, wo das Material reinkommt. Du hast ja auf der anderen Seite gar keine Entlüftungsöffnung, wo quasi...
Haben wir auch gefragt, ja.
Ja, genau. auf der anderen Seite gar keine Entlüftungsöffnung, wo quasi die Luft, die in dieser Form drin ist, wieder raus kann. Ich habe nicht damit gerechnet, dass quasi diese ganzen Kommentare kommen. Am Schluss war ich froh drum, weil ich glaube, das eines der Gründe war, warum auch viele Leute das geschaut haben, dann haben sie Kommentare geschrieben, hat YouTube gemerkt, Mensch, tolles Video, ich zeige das noch anderen Leuten. Für mich hat das grundsätzlich erstmal gar kein Problem dargestellt, weil, ich sag mal, eine Spritzgussform ist ja nichts wie eine Form, wo ich zum Beispiel ein Harz reingieße, wo ich mit wenig Kraft ein gewisses Material in den Hohlraum reinbringen muss. Beim Spritzgießen arbeite ich mit sehr, sehr hohen Drucken und ich habe es mal so ein bisschen überschlagen. Mit einem 3D-Drucker kann ich theoretisch Drücke bis 200-300 Bar aufbauen. Das ist ganz schön viel. Also alles, was da an Luft drin ist, sollte eigentlich problemlos komprimiert werden. Und der andere Grund ist natürlich, diese Form, die ich hergestellt habe, die ist im Grunde auf der Oberfläche immer noch so rau. Ich klemme das Ganze mit irgendwie einer Schraubzwinge zusammen, dass ich eigentlich der Meinung war, dass diese Form in keinster Weise am Schluss luftdicht abschließt. Das heißt, eigentlich an jeder Ecke sollte so viel Platz drin sein, dass wenn sich ein Überdruck aufbaut, dass der da rausgeht, aber quasi das Polymer trotzdem immer noch so zähflüssig ist, dass es nicht hinterhergeht. Anscheinend sehen das die Leute anders. Ich habe dick E-Mails von Formenbauern und was weiß ich bekommen. Ergibt sich aber jetzt für mich wieder die Möglichkeit, Menschen nochmal ein Follow-up-Video zu machen. War das denn am Schluss wirklich der Grund, warum es nicht funktioniert hat? Ich bin immer noch der Meinung, dass es nicht der Grund war. Aber ich bin froh, diese Kritik zu bekommen, weil vielleicht war es ja am Schluss wirklich was, was ich übersehen habe. Genau, aber im Grunde, es sind ein paar Basics, die einfach in den Formenbau mit reingehen. Ich sag mal, am Schluss, sobald es komplizierter wird, ist Spritzguss eine sehr schwierige oder eine herausfordernde, oder die Herstellung von Spritzgussformen und auch die Konstruktion von Spritzgussteilen, eine sehr herausfordernde Tätigkeit, die einfach viel Erfahrung an sich erfordert, wo man, ich glaube, viele Jahre lernen muss, um das dann am Schluss auch richtig machen zu können. Aber für mich war das Ganze einfach die Möglichkeit, es mal auszuprobieren und einfach durch das, dass es nicht funktioniert, zu lernen. Und der 3D-Druck gibt mir dann einfach die Möglichkeit, sehr schnell iterieren zu können. Und somit kann ich schnell lernen und auch schauen, dass ich zu einem besseren Ergebnis komme. Und das ist eines der Gründe, warum ich so gerne auch die Technologie propagiere, weil es einfach die Möglichkeit gibt, wirklich etwas zu machen, das was, dann schlägt was fehl, dann mache ich es neu, dann ist es ein bisschen besser. Und dann kann ich innerhalb von ein paar Tagen zu einem super Bauteil kommen, was vor Einführung des 3D-Drucks einfach so nicht möglich war. Und das ist einfach das Schöne daran. So, jetzt bin ich schon wieder etwas von der Bahn abgeglitten.
Nee, ich werde dich dann schon unterbrechen. Alles gut. Du hast gesagt, Formbau ist eine Kunst, sinngemäß, sehe ich genauso. Ja. Skizziere mal bitte, wie sah deine Testform aus, beziehungsweise wie hätte das Bauteil bestenfalls aussehen sollen?
Über die Jahre hat sich bei mir auf dem Kanal als dieses, also ich sag mal, mein Kanal, mein YouTube-Kanal ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich Materialtests für 3D-Druckbauteile machen wollte. Und ganz am Anfang habe ich mir halt gedacht, Mensch, ich möchte jetzt nicht nur diesen typischen Zugtestbalken, diesen Dockbone machen, sondern ich möchte was, wo auch eine Vielzahl von Leuten was mit anfangen können, und habe dann einfach einen Haken konstruiert, den ich auseinanderreißen wollte, den quasi aus verschiedenen Materialien drucken, um am Schluss zu sehen, Mensch, welcher Haken hält denn am meisten aus? Und das hat sich so ein bisschen zu diesem typischen Bauteil meines Kanals geworden. Und ich habe gedacht, Mensch, lass uns doch diesen Haken, der eben auch sehr simpel ist, der sich einfach entformen lässt, das quasi als Testbauteil hernehmen. Habe dann eben erst gemerkt, Mensch, der ist viel zu groß in seiner Ursprungsform und musste den dann ganz schön weit runter skalieren, dass ich überhaupt genügend Material da rein bekomme. Ich habe aber eben auch erst gedacht, dass er eigentlich gar nicht kompliziert ist, weil es, ja, wie man sich es halt so vorstellt, das ist quasi hat die Form einer 9. Ich spritze oben ein, es muss einmal quasi oben über die zwei Arme durchgehen und geht dann quasi unten noch in das Ende der 9 rein. War am Schluss dann aber doch komplizierter, als ich gedacht hätte. Vermutlich auch einfach aufgrund der Größe.
Du hast es schon angedeutet, du nimmst eine Schraubzwinge, um die beiden Formen zusammenzuhalten. Wie bringst du die Form dann unter die Druckdüse, unter die Nozzle?
Ich habe es ja vorher schon gesagt, also wenn man mal die Zahlen so ein bisschen überschlägt, kann ich mit einem 3D-Drucker Drücke von 200 bis 300 Bar aufbringen. Und im Grunde auf so einer kleinen Fläche führt das schon zu ganz schön großen Kräften. Das heißt, ich habe am Schluss dann wirklich einfach diese Spritzgussform genommen, habe sie von Hand unten auf die Düse drauf gedrückt und habe aber gleichzeitig auch den Druckkopf nach unten gedrückt, dass ich quasi nicht den kompletten 3D-Drucker deformiere und kaputt mache. Viele Leute haben auch wieder kommentiert, Mensch, warum benutzt du nicht einfach wirklich den 3D-Druckkopf und fährst damit auch auf die Düse runter? Aber durch die Drücke, die da dabei entstehen, und durch die Kräfte, die da dabei entstehen, muss ich eben einfach von Hand wirklich eine Gegenkraft aufbringen. Ansonsten würde sich der komplette Druckkopf deformieren und ich würde vielleicht auch den 3D-Drucker am Schluss kaputt machen. Darum habe ich wirklich so einfach beides umgriffen, den Druckkopf mit den Daumen nach unten gedrückt und die Spritzgussform mit den anderen Fingern quasi gegen die Düse gedrückt, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken.
Prima, das soll reichen zur Form. Jetzt lass uns den Einspritzvorgang mal beleuchten. Skizziere zuerst bitte mal, mit welchen Druckern und mit welchen Materialien hast du experimentiert und welche Erfahrungen hast du dabei gemacht?
Ich wollte ursprünglich natürlich mit einem sehr konventionellen Drucker anfangen, um eben am Schluss auch zu zeigen, hey, ist das Ganze wirklich auch auf jedem Drucker durchführbar? Das heißt, ich habe einen typischen Prusa Mark IV benutzt und habe da einfach mal auch das gebräuchlichste Material PLA versucht in die Form reinzuspritzen. Hab dann irgendwann gemerkt, Mensch, funktioniert nicht ganz so gut, habe dann noch ein bisschen mit den Temperaturen rumgespielt. Mit höheren Temperaturen wird das Material ein bisschen dünnflüssiger, bin dann auch weitergekommen. Aber es hat alles nicht so gut funktioniert. Dann, ich sag mal, eines der typischsten Spritzgussmaterialien heutzutage ist einfach ABS, das normalerweise auch sehr gut fließt. Habe ich auch ausprobiert, habe noch schlechtere Ergebnisse am Schluss bekommen. Einfach, weil vermutlich das Material deutlich früher fest wird, also bei einer höheren Temperatur fest wird. Und nachdem ich das in die Form reingedrückt hat, hat quasi die Form an sich das Material so schnell ausgekühlt, dass gar nichts mehr reingeflossen ist. Habe dann noch PETG probiert und hat dann am Schluss alles nicht so wirklich funktioniert. Aus dem Grund bin ich dann quasi eine Stufe weitergegangen. Habe gesagt, okay, ein Pruster, der hat so, ich sag mal, ein normales Hotend drauf, das so gebräuchliche Mengen an Materialien aufschmelzen kann. Wenn ich aber wirklich, ich sag mal, mit größeren Düsen arbeiten möchte oder mit höheren Geschwindigkeiten arbeiten möchte, haben sich über die letzten Jahre einfach deutlich größere und performantere Hotends durchgesetzt und bin dann eben auf einen anderen Drucker gegangen, der hat ungefähr eine doppelt so große Schmelzzone und habe da damit weitergemacht. Da habe auch gemerkt, Mensch, die längere Schmelzzone, die führt einfach da dazu, dass dieses Filament, das ich sehr, sehr schnell durch diese Schmelzzone durchdrücke, einfach besser aufschmilzt und dadurch auch mit einer schon geringeren Viskosität in die Spritzgussform reinkommt und habe da damit auch geschafft, deutlich mehr Material oder deutlich mehr der Form schon zu füllen. Bin aber am Schluss immer noch nicht so hundertprozentig glücklich damit geworden. Habe dann zwischendrin auch nochmal wirklich die Form genommen und die vorgeheizt. Habe sie wirklich einfach aufs Druckbett draufgelegt, habe sie auf 100 Grad aufgeheizt. Hat auch ein bisschen geholfen, quasi diesen Abkühlungseffekt zu reduzieren. Schlussendlich bin ich aber einfach nicht zu einem perfekten Ergebnis gekommen und ich hätte mir deutlich mehr erwünscht. Und bin dann schlussendlich zu einem Material gegangen, damit habe ich mir am Anfang schon so ein bisschen Gedanken gemacht, dass es eigentlich ganz interessant wäre, habe es dann aber wieder ein bisschen auf die Seite geschoben. Ich habe dann mit TPU gearbeitet. Das ist quasi einfach, ich sag mal, ein thermoplastisches Urethan oder ein thermoplastisches Elastomer, ein sehr weiches Filament, das aber normalerweise das Problem hat, dass ich es nicht sonderlich schnell extrudieren kann, weil durch die Weichheit des Materials fängt es oft wirklich schon an, im Druckkopf drin zu beulen und das Filament geht in jeden Schlitz rein, wo es nicht reingehen sollte, wenn man mit zu viel Druck arbeitet. Schlussendlich hat es aber mit dem TPU so gut funktioniert, vermutlich weil es einfach besser fließt, dass ich da damit meine Hakenform problemlos füllen konnte und dann eben auch so ein bisschen auf eine leicht komplexere Form gegangen bin und da damit auch, ich sag mal, direkt auf den ersten Schuss eine perfekt gefüllte Form hatte. Ich weiß am Schluss noch immer nicht wirklich, warum das TPU so gut funktioniert hat, ob das aufgrund der Weichheit kommt, ob das aufgrund einem anderen Schmelzverhalten kommt und so weiter und so fort. Aber das ist genau manchmal auch dieses Schöne an dem Prozess, wenn ich das Ganze selber ausprobieren kann, dass man merkt, okay, funktioniert nicht, funktioniert nicht, funktioniert nicht. Jetzt funktioniert das Ganze und jetzt muss ich mir quasi Gedanken machen, was habe ich daraus gelernt? Mache ich in der Zukunft nur mit TPU weiter? Oder kann ich vielleicht das, was ich aus TPU gelernt habe, irgendwie wieder auf die anderen Materialien beziehen, um die vielleicht auch zum Funktionieren zu bringen?
Okay, die sehr komplexe Form, die du mit TPU erfolgreich ausgegossen hast, die finde ich sehr, sehr schön. Darauf sollten wir kurz eingehen. Das ist nämlich ein Mini-Mi, wie es so schön heißt, ein kleines Abbild von dir. Und das Besondere, wer dich kennt, weiß, du hast einen sehr eindrucksvollen Lockenkopf. Das heißt, tausende von Hinterschnitten hat trotzdem funktioniert mit TPU, hatte wahrscheinlich aber auch mit der Elastizität des Materials zu tun, oder nicht?
Dass es sich erformen ließ. Mhm. Ja, ich habe auch, also ich sag mal, den ersten Guss, den ich mit dieser Form gemacht habe, der war mit PLA, der hat auch sehr gut funktioniert. Aber ich habe eben dort gemerkt, dass auch schon jeder kleinste Hinterschnitt einfach bei dem Material dazu führt, dass ich es nicht mehr entformen kann. TPU ist ein sehr schönes Material insofern, dass es einfach diese Flexibilität hat, dass ich auch wirklich Formen mit Hinterschnitten haben kann und trotzdem am Schluss das Bauteil, das spritzgegossene Bauteil wieder rausbekomme, weil sich das Bauteil an sich verformen kann. Und das war dann bei dieser komplexen Spritzgussform vermutlich wirklich der einzige Weg, auch schöne Abgüsse damit machen zu können. Und jedes andere steife Material, sobald es fest geworden ist, hätte ich vermutlich nicht aus dieser Form rausgebracht. Ich sag mal, ursprünglich habe ich mir ganz einfach gedacht, naja, die Hinterschnitte sind ja nicht so groß. Ich sage mal auf dieser Größe, das sind vielleicht ein paar Zehntel. Aber die Steifheit des Materials führt einfach dann doch da dazu, dass ich es einfach nicht aus der Form rausbekomme und dass das am Schluss da dazu geführt hätte, entweder, dass das Bauteil in der Form verblieben wäre oder dass ich die Form am Schluss zerstört hätte. Und ich sag mal, da fehlt mir am Schluss vielleicht auch ein bisschen einfach das Know-how von jemand, der Spritzguss tagtäglich macht, der Spritzgussformen, Spritzgussbauteile tagtäglich macht. Aber wieder toller Lernprozess für mich, weil ich sag mal, ich glaube immer nur Sachen, wenn ich sie selber ausprobiere. Und dazu müssen auch diese Fehlschläge am Schluss mit dabei sein.
Genau, es war ein langer Lernprozess, der ist sehr eindrucksvoll in deinem Video dargestellt. Traust du dir zu, in aller Kürze zu sagen, das sind die richtigen Parameter, das richtige Material, ganz kurz. Wer es nachmachen will, benutzt das und das.
Grundsätzlich, ich sag mal, wenn es bei der Form losgeht, so gut es geht, keine Hinterschnitte in Formungsschrägen, Bauteile, die sich auch wirklich entformen lassen, ein Harz zu benutzen, das auch höheren Temperaturen zumindest ein bisschen standhalten kann. Das hat wunderbar funktioniert. Und dann natürlich, wenn es an die Drucker hingeht, am besten irgendwelche, die High-Flow-Hotends haben, mit höheren Temperaturen arbeiten. Und von meiner Erfahrung, TPU hat wirklich sehr gut funktioniert. Die anderen Materialien funktionieren sicherlich auch, sind aber vielleicht einfach ein bisschen aufwendiger. Ich muss die Form vorheizen oder ich muss die Form so ausgestalten, dass sie einfach nicht so viel Druckwiderstand hat, dass das Material trotzdem überall reinfließen kann. Ich glaube, am Schluss kann man damit dann trotzdem vielleicht, ich will jetzt gar nicht sagen für eine Kleinserie, aber für einen Prototyp mal das eine oder andere Spritzgussteil herstellen, ohne dass man eine eigene Spritzgussmaschine hat.
Mhm. Ich bin sehr gespannt, ich werde das weiterverfolgen und ich hoffe, dass es vielleicht irgendwann nochmal ein Follow-up gibt. Soll reichen zum Thema Spritzgussteile aus dem 3D-Drucker. Das ist nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt deiner Arbeit, deshalb die Bitte, skizziere bitte ganz kurz ein oder zwei andere Projekte, die du durchgeführt hast. Was davon ist für Maker besonders nutzwertig, vielleicht sogar für die Industrie nutzwertig?
Wie ich vorher schon gesagt habe, ich komme so ein bisschen, ich habe früher viel Strukturauslegung von Bauteilen gemacht und als ich in den Kunststoff-3D-Druck gekommen bin, haben mir immer die Materialkennwerte gefehlt. Wie viel hält denn ein Bauteil gedruckt aus PLA, ABS, PETG wirklich aus? Und wie sind auch die Abhängigkeiten von den Druckprozeduren oder Druckeinstellungen und auch der Ausrichtung der Bauteile? Und ich glaube, in diese Richtung habe ich in der Vergangenheit einfach viele Experimente gemacht, um am Schluss meinen Zuschauern zu zeigen, wie kann ich die additive Fertigung so einsetzen, speziell eben auch additive Fertigung im Filamentdruckverfahren, um damit auch wirklich Funktionsbauteile zu machen. Und da geht es einerseits in die Software-Richtung, das heißt, ich habe viel mit Slicing-Algorithmen rumexperimentiert, habe versucht, Schichten anders aufzubauen, dass sie sich vielleicht ein bisschen miteinander verzahnen, um bessere Schichthaftung zu bekommen. Ich bin auch manchmal, wenn ich selber auf Arbeiten von anderen Leuten stoße, da so ein bisschen der Kommunikator und versuche, meine Reichweite zu benutzen, um coole Ideen einfach einer großen Menge an Leuten weiterzubringen und vielleicht dann auch ein bisschen Werbung dafür zu machen. Da habe ich mich zum Beispiel letztes Jahr mit Bogenhängen auseinandergesetzt. Bogenüberhänge ist quasi eine Druckmethode, wo ich wirklich in die freie Luft reindrucken kann und anstatt, dass ich Schichten übereinander drucke, kann ich die quasi nebeneinander drucken auf einer Ebene und quasi ein Bogen haftet eben an dem schon vorhandenen Bogen und ja, kann dann damit wirklich horizontale Übergänge machen. Aber am Schluss fehlt es halt immer, ich sag mal, an der Implementierung dieser Ideen in einen Slicer. Ich kann selber diese Implementierung nicht machen, weil ich kein Software-Ingenieur bin, aber wenn ich Werbung dafür mache, finden es vielleicht, ich sag mal, begabtere Leute in diesem Feld interessant und vielleicht auch zukunftsträchtig und können dann denen ihr Talent nutzen, um das Ganze zu implementieren. Und das ist einerseits, was ich sehr, sehr gern mache und was, glaube ich, auch viel Anklang findet. Und in die andere Richtung geht es auch wirklich einfach nur darum, Materialtests zu machen, Bauteiltests zu machen. Welche Schichtstärke sollte ich benutzen? Wie sollte ich die Temperatur einstellen, wenn ich ein Bauteil drucke? Welchen Einfluss hat die Bauraumvorheizung auf die Festigkeit meiner Bauteile? Welchen Einfluss hat die Bauteilkühlung auf die Festigkeit meiner Bauteile? Um am Schluss dem Ingenieur und auch dem Maker so ein bisschen einen Leitfaden an die Hand zu geben, wenn er ein gewisses Bauteil hat, dass er eben das richtige Material und aber am Schluss auch die richtigen Druckeinstellungen oder Slicer-Einstellungen auswählen kann, dass das Bauteil bei seinem Einsatz auch so funktioniert, wie es sollte. Und da braucht man eben in gewisser Richtung ein bisschen Know-how und das versuche ich immer ein bisschen aufzuarbeiten.
Das klingt nach sehr, sehr viel Arbeit, die du da investierst. Verrätst du uns, wie viel Zeit investierst du in deinen YouTube-Kanal?
Ich sag mal, ursprünglich, als ich angefangen habe, habe ich natürlich Vollzeit gearbeitet und habe quasi die Abenden und die Wochenenden auch immer genutzt, um quasi Content zu machen. Das geht mittlerweile mit Familie und Kind nicht mehr so einfach. Das heißt, ich habe auch die Arbeitszeit bei meinem richtigen Arbeitgeber reduziert mittlerweile und benutze eben die andere Zeit, die mir in der Woche noch bleibt, um, ich sag mal, Content für meinen YouTube-Kanal zu erstellen. Und das sind am Schluss viele, viele Stunden, viele, viele Abende, viele, viele Nächte, auch manchmal das Wochenende, wo ich einfach durcharbeiten muss, um, ich sag mal, alles stemmen zu können, weil es ist ja am Schluss leider nicht mehr so, dass ich quasi nur Experimente mache und dort Videos draus mache, sondern das Ganze, was außenrum gehört, das Management des Kanals, keine Ahnung, gestern habe ich den ganzen Tag meine Steuererklärung, meine Buchhaltung gemacht, das kommt natürlich auch mit dazu. Das heißt, dass dieser YouTube-Kanal schon lange meine Hauptbeschäftigung geworden ist und die Arbeitszeit, die ich dort verbringe, das ist vermutlich deutlich mehr, als ein normaler Arbeitnehmer hat. Aber am Schluss ist es natürlich auch ein Passionsprojekt und mir macht es auch Spaß, das Ganze zu machen. Und deshalb ist es auch mal okay, wenn man da eine halbe Nacht verbringt, irgendwelche Dinge noch fertig zu machen. Aber okay. Es ist viel Zeit, die ich damit verbringe und die ist auch einfach notwendig, um die ganzen Sachen auch so zu machen, dass ich damit zufrieden bin und auch meine Zuschauer nicht denken, dass das Ganze nur schnell, schnell und husch, husch gemacht wurde.
Nee, das ist offensichtlich, dass das nicht so ist. Wie gesagt, das ist längst dem Hobbybereich entwachsen, wie ich eingangs gesagt habe. Ist zumindest mein Eindruck, sehr professionell. Wenn du magst, lass uns noch kurz über Geld reden. Ich habe es eingangs erwähnt, du hast einen Druckerpark, da schlackern viele Experten mit den Ohren. Wo kommt das alles her? Wie finanzierst du das?
Also ich sag mal, das Schöne ist, wenn man eine gewisse Reichweite hat, dass größtenteils die Materialien und die Gerätschaften gestellt werden von Herstellern. Ich will es jetzt gar nicht als Produktplatzierung bezeichnen, aber in gewisser Weise sind es einfach Testgeräte, die ich bekommen habe, um Videos, Projekte, Tests damit zu machen. Und die kann ich dann meistens auch im Nachhinein noch weiter nutzen, um dann auch andere Experimente zu machen, die vielleicht erstmal nicht über die Maschinen an sich gehen. Das heißt, diese Richtung, ich gebe selten Geld für einen neuen 3D-Drucker aus. Kommt auch manchmal vor, aber eigentlich selten. Grundsätzlich, wie finanziere ich das Ganze? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es ist mittlerweile meine Hauptbeschäftigung und auch meine Haupteinnahmequelle, diesen YouTube-Kanal zu machen. Und ich muss immer noch sehr häufig den Leuten erklären, dass man davon mittlerweile auch leben kann. Und wie das Ganze im Grunde funktioniert, ist grundsätzlich jeder Aufruf auf YouTube, beziehungsweise da auch mit der Werbung, die davor gezeigt wird, da bekomme ich einen kleinen Teil davon. Das sind so, ich sag mal, geschätzt 3-4 Euro pro 1000 Aufrufe, die YouTube mir quasi abtritt. Das ist quasi einfach die Werbeeinnahmen, die ich von YouTube bekomme. Das Problem an so Werbeeinnahmen sind, dass die ganz schön fluktuieren können. Die sind jahreszeitenabhängig. Ich sag mal so November, Dezember sind die immer sehr, sehr hoch, weil dort Werbung fürs Weihnachtsgeschäft gemacht wurde. Im Sommer ist es sehr, sehr niedrig, weil dort Leute andere Dinge zu tun haben, normalerweise als YouTube zu schauen. Das heißt, es ist nur, ich sag mal am Schluss, ein Teil der Einnahmequelle. Und wenn man YouTube als Job sieht, muss man eben auch schauen, wie man sein Einkommen diversifiziert, weil wenn man nur von einer Einkommensquelle abhängig ist, dann kann es halt sein, dass in dem einen Monat, was weiß ich, nur ein Drittel von dem reinkommt, was in den Monaten davor reingekommen ist. Das heißt, ungefähr, ich sag mal, bei mir so ein Drittel sind die YouTube-Werbeeinnahmen, ein Drittel davon sind Sponsorships, wo, ich sag mal, Firmen und Marken Werbeblöcke bei mir auf dem Kanal kaufen und dann mache ich halt 60-90 Sekunden irgendwie halt vorgelesene Werbung über das, was sie mich gerne sprechen hören würden. Das ist mittlerweile sehr normal geworden, hat auch für uns als Content Creator den Vorteil, dass wir erstmal nicht irgendwie die Hälfte an YouTube abtreten müssen, sondern dass wir die Verträge normalerweise direkt mit den Firmen oder über Agenturen machen und dass das ein Einkommen ist, auf das wir in gewisser Weise zählen können, weil da gibt es einfach einen Vertrag, da steht drin, okay, du bekommst das und das da dafür. Das ist im Grunde ein anderes Drittel. Und ich sag mal, das restliche Drittel, das ist die Lizenzierung meiner Marke. Wir verkaufen mittlerweile Produkte über die Marke. Es gibt Unterstützung von den Zuschauern, das ist Patreon und die YouTube-Memberships. Und dann ist natürlich auch noch ein kleines bisschen Affiliate drin. Wenn irgendwelche Amazon-Links unter den Videos drunter sind, dann bekomme ich da einen kleinen Teil davon. Und im Grunde aus dem Großen und Ganzen kann man dann auch übers Jahr hinweg eine relativ zuverlässige Einkommensquelle schaffen und es auch zu schaffen, dass sich die Arbeit und der Aufwand auch lohnt, weil ansonsten würde ich es nicht machen, weil ich würde viel lieber, ich sag mal, auf meinem normalen Job 35 Stunden oder 40 Stunden die Woche sitzen und am Wochenende frei haben, als mir jetzt die Wochenenden um die Ohren zu schlagen. Aber das Schöne ist, dass das YouTube, diese Plattform an sich, diese sogenannte Creator Economy, es geschafft hat, wirklich, dass beide Seiten einen Vorteil davon haben. YouTube könnte nicht überleben, ohne dass es Leute gibt, die dort Videos posten. Und wir könnten nicht überleben, ohne dass YouTube uns einen Teil der Werbeeinnahmen abgibt. Mhm. Und durch diese Symbiose hat es YouTube geschaffen, auch wirklich über die letzten 15 Jahre dort etwas aufzubauen, wo Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Leute auch von dem Ganzen leben können, auch gut davon leben können. Und ihnen damit die Möglichkeit gegeben wird, das, was ihnen selber Spaß macht, wo sie eine Passion dafür haben, einem Publikum zu zeigen, das sie davor nie erreichen konnten. Und das finde ich das Faszinierende an dem Ganzen, dass ich mir immer noch manchmal überlege, Mensch, ich mache da in meinem kleinen Kämmerchen irgendwie ein Video und am Schluss schauen es Hunderttausende oder Millionen von Leuten an, ganz um die Welt herum. Und das ist das Faszinierende und es funktioniert einfach nur so gut, weil YouTube unterstützt das Ganze und auch das ganze Ökosystem, was sich darum aufgebaut hat. Und ich bin froh, dass ich mittlerweile davon leben kann.
Okay. Stefan, das waren spannende Einblicke, offene Worte. Vielen Dank dafür. Damit sind wir schon bei der Abschlussfrage. Bisher kümmerst du dich in deinen Videos ausschließlich um den Kunststoffdruck. Beruflich, hast du eingangs erwähnt, hast du viel mit Metalldruck zu tun gehabt, in Klammern. Hast du es wahrscheinlich auch immer noch. Deshalb die Frage, wann sehen wir die ersten YouTube-Videos von dir in Sachen Metall-3D-Druck?
Schwierig. So gerne ich was über das Ganze machen würde, so schwer zugänglich ist das Ganze für den normalen Maker. Ich sag mal, meine Mission war es ja schon immer irgendwie von Anfang an zu schauen, dass ich Dinge mache, erstens, die ich auch selber machen kann, wo ich selber das Equipment dazu habe und wo andere Leute das Ganze anschauen können und dabei was lernen, dass sie ihre eigene Arbeit besser machen können. Und das Problem mit Metall-3D-Druck ist einfach, dass der Zugang relativ schwer ist, er wird immer leichter mit Dienstleistungen, die es einem machen, aber am Schluss einfach um Faktoren immer noch mehr kostet als der Polymer-3D-Druck. Mhm. Und darum habe ich mich immer noch so ein bisschen davon ferngehalten. Ich würde sehr gerne was in die Richtung machen. Es sind auch so ein paar Projekte in die Pipeline, wo es vielleicht mal über, ich sag mal, Metalldruck insofern geht, dass ich quasi ein Grünteil auf dem FDM-Drucker drucke, das quasi was ein Metallpulver in einem Kunststoff drin ist. Das kann ich ganz normal auf einem FDM-Drucker drucken. Dann wird das Ganze ausgebrannt und gesintert und hab ich am Schluss auch ein Metallbauteil. Aber auch da ist es so, dass einerseits, ich glaube, wenig Leute wirklich Anwendung dafür hätten und andererseits auch die Kosten dafür relativ hoch sind. Und das Faszinierende, was ich einfach am FDM-Druck finde oder am Polymerdruck ist, dass es sehr einfach zugänglich ist und auch relativ erschwinglich ist. Und darum versuche ich mich natürlich ein bisschen darauf zu fokussieren, da am Schluss am meisten rauszuholen. Und ich glaube, mit Fortschritten in Software, aber auch in Richtung Material Science, neue Polymer wirklich auf den FDM-Druck angepasst, können wir noch so viel mehr aus der Technologie rausholen, wo am Schluss vielleicht ein Metalldruck auch gar nicht immer nötig ist. und ich nur durch den richtigen Einsatz von der Technologie, wie wir sie heutzutage haben, schon das gleiche Ergebnis bekommen kann. Aber es fasziniert mich natürlich auch mit meiner normalen Arbeit. Ich habe vielleicht auch immer so ein bisschen im Hinterkopf, ob ich da einen Interessenskonflikt habe und ob ich da irgendwelche Betriebsgeheimnisse rausgebe, die ich vielleicht nicht rausgeben sollte. Wir werden sehen. Wir sehen in den letzten Jahren, dass viele Technologien immer erschwinglicher und erschwinglicher werden, dadurch, dass Patente auslaufen. Und ich hoffe, dass ich in Zukunft auch mal in diese Richtung was machen kann. Mich würde es schon lange interessieren, mal ein Video über, wie wird Metall-3D-Druck für zum Beispiel Raketentriebwerke eingesetzt. Und ich war gerade vor 2 Wochen im Silicon Valley in einem NASA Research Center und habe da einige Dinge in diese Richtung gesehen. Und da vielleicht auch mal zu sagen, hey du, wir machen eine Dokumentation darüber. Das würde mich super faszinieren, aber ist halt immer die Frage, passt das auf den Kanal? Ist es das, was meine Zuschauer interessiert? Und ich habe immer ein bisschen den Eindruck, dass auch das Faszinierende für meine Zuschauer ist, dass ich Dinge selber mache. Und da haben wir eben einfach wieder das Problem mit der Zugänglichkeit. Vielleicht ist es am Schluss der richtige Mix. Wir werden es sehen.
Genau, wir werden sehen. Ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen. Lieber Stefan, das hat Spaß gemacht. Das war spannend, das war inspirierend. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass ich hier mit dabei sein durfte. Das ist immer schön, auch, ich sag mal, aus dieser Richtung etwas als Input zu bekommen und da so ein bisschen die Geschichte zu erzählen. Hat mich auf jeden Fall gefreut und ja, vielleicht gibt es ja auch in ein paar Jahren ein zweites Mal hier.
Ich würde mich freuen. So, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war sie schon, die Folge 87. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigee, Spotify, iTunes, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche, S wie Stefan in diesem Fall, direkt daran geschrieben, Asche wie Asche, gelesen also Sasche. sasche@vdi-nachrichten.com. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI Nachrichten Plus. Dort finden Sie tagesaktuelle Artikel, weiterführende Hintergrundbeiträge, Ratgeber, exklusive Gewinnspiele und multimedial aufbereitete Inhalte aus der spannenden Welt der Technik. Heute habe ich sogar noch ein weiteres tolles Angebot für Sie. Wie wäre es mit einer kostenlosen E-Paper-Ausgabe der Fachzeitschrift Konstruktion? Sie erscheint ebenfalls in den VDI-Verlagen und widmet sich regelmäßig auch der additiven Fertigung. Interesse? Dann schauen Sie doch mal hier. www.ingenieur.de/con-ausgabe-gratis. Ein Wort. Con wie Konstruktion und direkt da reingeschrieben. Con-Ausgabe-gratis. Alle Links stehen auch in den Shownotes. Schauen Sie doch einfach mal rein. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, munter bleiben, auf Wiederhören und tschüss.